Herzlich willkommen zum Podcast. Ich sitze jetzt mittlerweile am Strand. Ich sitze jetzt hier mit Philipp. Herzlich willkommen, Philipp.
Vielen Dank.
Ja. Philipp kenne ich schon durch den Podcast. Du bist einer der wenigen Hörer, die tatsächlich auch hier sind.
Es zugeben.
Ja. Nee, interessanterweise, ich habe Daten bekommen von Sven, dass mindestens 10 Leute, die hier sind, geschrieben haben, dass sie von der Summer School gehört haben in dem Podcast mit Kindern Christian Henrici.
Ja, genau.
Aber du gehörst nicht dazu.
Doch, ja, ich habe den Podcast gehört, durchaus.
Mhm. Aber du bist ja mit Freunden auch hier direkt.
Ich bin mit Freunden hier. Ja, mittlerweile kennen sich mehr oder weniger alle. Aber ich bin mit Freunden hier, wobei ich der Anstifter war.
Ach, du warst der Anstifter?
Ich war der Anstifter, ja.
Wie viel hast du angestiftet direkt?
Fünf Leute?
Fünf Leute, ungefähr. Ist ja cool, dass es auch geklappt hat. Aber sind ja auch alle, du bist ja auch schon angestellter Zahnarzt. Du hast wann ein Examen gemacht?
Mein Examen war November 15 und seit Februar 16 arbeite ich.
Ja, also gehörst du hier, wenn man so sagt, also es gibt ja viele Assistenzärzte, auch ein paar Studenten und dann was dazwischen, Leute, die schon Zahnärzte sind, aber noch nicht arbeiten wollen, sondern irgendwie Formulatur machen oder bis sich ein bisschen um Doktorarbeit gekümmert haben. Und die richtig angestellte Zahnarztfraktion ist zwar gut vertreten, aber wie soll ich sagen, also in der Minderheit ist das Falsche, aber
es ist bunt gemischt, aber es gibt ein paar Ausreißer nach oben und ein paar Ausreißer nach unten.
Ja, nee, okay, Ausreißer nach oben gibt's ja wirklich. Wir haben ja so ein paar Oralchirurgen hier dabei und sogar fast fertige Kieferorthopäden. Das sind ja auch kleine Ausreißer, aber auf der anderen Seite fast fertiger Kieferorthopäde ist ja vielleicht 3 Jahre, da bist du ja auch in der Range. Ja,
genau, oder? Also wir sind im Endeffekt alles junge Zahnärzte und es ist eine ausgewogene Truppe, würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, ich finde es auch gut, dass Studenten dabei sind. Obwohl ich ja manchmal denke, ist es schon jetzt nicht ein bisschen zu früh für die, der ganze Info? Können die das umsetzen oder ist es?
Für mich wäre es zu früh gewesen, aber neben dem ganzen betriebswirtschaftlichen Faktor, Fortbildungsfaktor, ist natürlich auch der Faktor Networking, Leute kennenlernen und ich denke, das kann man nicht zu früh machen.
Obwohl, ich muss mal sagen, es ist, glaube ich, hier so einfach, kann man nie so ein bundesweites Network zusammenkommen.
Ganz
so schnell,
genau.
Muss man ganz klar sagen. Das ist natürlich auch dem geschuldet, dass wir in einer Jugendherberge untergekommen sind, in 4 Zimmern. Also etwas, was man vielleicht, also was wahrscheinlich ich in naher Zukunft wahrscheinlich nicht mehr so schnell wieder habe, die Erfahrung, ich weiß nicht. Wie sieht's bei dir aus? Wirst du so eine Jugendherberg-Erfahrung nochmal in nächster Zeit haben?
Ja, ist lange her.
Ich meine, du bist ja Dental Summer Teilnehmer und hast mich ja auch nochmal motiviert, dass ich auf jeden Fall nächstes Jahr mal da auftauchen sollte.
Ich motiviere jeden, den ich kenne. Ja, Dental Summer ist insofern anders, dass dort die Unterkunft selbst organisiert werden muss. Mhm. Wobei man sich natürlich auch eine Ferienwohnung oder was auch immer mit Freunden gemeinsam nehmen kann und das dann entsprechend selber bestimmen kann.
Hat das eine Ferienwohnung einen Jugendherbergscharakter oder habt ihr so tolle Ferienwohnung, dass es eher einen Luxuscharakter hat?
Das kann man sich dann selber aussuchen, aber einen Jugendherbergscharakter natürlich nicht. Nein. Ja. Auf der anderen Seite, dadurch lernt man sich ja auch kennen und ich habe das schon mit vielen Leuten gesprochen hier und der O-Ton unter allen, die jetzt fertig sind, ist auch so ein bisschen, dass es schwierig fällt dann erstmal in den ersten Monaten und Jahren, sich ein Netzwerk aufzubauen, Leute kennenzulernen, Gleichgesinnte, andere junge Zahnärzte. Weil sich vieles verläuft einfach nach dem Studium und ich denke, das ist so eine allgemeine Empfindung.
Aber ich kann es von mir aus sagen, ich meine, aus meinem Studium direkt habe ich wirklich nur mit einer Handvoll Leute noch Kontakt. Ich meine, ich bin 2010 fertig geworden und das ist schon sehr überschaubar. Es gibt natürlich dann noch ein paar, mit denen man, wenn man sie trifft, so dass man sagt, man tauscht sich noch gut aus, aber telefoniert jetzt nicht mehr so regelmäßig, weil die dann teilweise auch schon Kinder haben und alles. Und das ist ja natürlich auch so ein limitierender Faktor. Aber es ist lustig, dass du den Dettelshammer erwähnst oder dass wir irgendwie drauf gekommen sind, weil es ja eigentlich auch so ein kleiner Dettelshammer für Existenzgründung hier ist.
Absolut, ja. Ich meine, 30 Grad, Strand, Meer.
Ich bin jetzt neugierig, wie der Dentalsong, ich meine, das grobe Konzept kenne ich ja von denen, weil ich habe mich ja damals als Assistent sogar für den ersten Dentalsong angemeldet, konnte aber da nicht hingehen, wegen Prüfungssachen, die dann irgendwie noch gekommen sind. Das Konzept war ja dann, dass Assistenzärzte da irgendwie 1-2 Tage umsonst hingehen können.
Genauso ist es nach wie vor, 2 Tage sind umsonst und dann ist es auch so ein Stück weit gestaffelt, wie früh man sich bewirbt, aber in der Regel zahlt man so 100 Euro für einen Kurs. Ja, und das geht für 4 Tage, also wenn man die vollen 4 Tage kommt, kriegt man 2 Tage in der Regel gesponsert. Das macht Dance, soweit ich weiß, dance.de.
Ah, okay, spannend.
Und dann muss man 2 Tage bezahlen. Das sind 100 Euro plus Mehrwertsteuer, das heißt 119 Euro mal 2, die man dann im Endeffekt bezahlt, plus die Übernachtungsgebühr. Und dafür bekommt man aber nicht nur die Vorträge, die teilweise wirklich sehr gut sind, beziehungsweise die auch anderswo locker mal das 4-fache kosten, wie zum Beispiel der Composite-Kurs Professor Kleiber aus Würzburg.
Hast du den selber besucht?
Ich habe ihn besucht, ja. War auch sehr interessant, war sehr gut.
Aber er spricht ja nur noch über Frontzähne, soweit ich das weiß.
Ja, das ist richtig. Das ist natürlich für die interessant, die jetzt nicht die Würzburger Lehrmeinung mitgenommen haben, sondern für mich war das auch neu.
Ich meine, es gibt ja dann quasi eine kleine Verbindung zwischen uns, weil ich habe in Würzburg studiert und du kommst aus Würzburg, aber hast in Ulm studiert. Deshalb finde ich es auch lustig, dass du Professor Kleiber angesprochen hast. Ja, er hat ja teilweise seinen Vortrag da gemacht, aber so ist rein Vortrag ohne Hands-on gewesen?
Nein, ein Tag war der Vortrag. Mhm. Das war im Prinzip die komplette Theorie und es war auch abgestimmt auf den 2. Tag. Also wenn man das macht, dann macht es Sinn, beides zu machen. Mhm. Und der 2. Tag war dann hands-on, so wie man es aus der Uni kennt, mit Frasacco-Modell und ja, dann Professor Kleiber, sie war eine sehr kleine Gruppe, vielleicht 20 Leute. Er hatte noch 2 Kollegen aus Würzburg dabei und es war dann eine sehr enge Betreuung. Man hat das Ganze dann am Frasacco-Modell eben versucht umzusetzen mit, mit dem Mehrschichtsystem, Mamelons modellieren.
Ja. Ihr arbeitet ja mit dem HRI-Komposit. Mhm. Ja, das habt ihr da garantiert auch genommen.
Ja, genau. Ja.
Das ist lustig, dass ich in meiner Praxis arbeite ich auch mit dem HRI. Und ich muss mal sagen, das ist schon interessant, das Komposit-System, aber es hat extrem viele Dentinfarben, dann noch 3 Schmelzfarben. Und
das
dann
ist dieses klassische Vanini-Prinzip.
Genau, richtig. Genau, das ist original, das Vanini quasi so ein bisschen, wie soll ich sagen, entwickelt, erfunden hat. Und der Kleiber hat in seinen Vorlesungen, das habe ich zum Beispiel erst später verstanden, auch immer mal wieder erwähnt, dass er jetzt niemand ist, der unbedingt ein Komposit erfinden will. Das hat wahrscheinlich auch Vanini eingespielt, die hat da irgendwie extra, ja, ein Komposit entwickelt hat, das denselben Lichtbrechungsindex wie Schmelz hat und deshalb so naturidentisch sein kann. Aber kennst du den Spruch, den Frankenberger immer zu Vanini sagt?
Ja. Sprich?
Er sagt mich immer so, ja, so nach dem Motto, Frontzahnfüllungen nach Vanini sind super, aber worüber keiner spricht, dass er für eine Füllung 1000 Euro verlangt.
Ja, absolut. Das ist natürlich immer nicht so wirklich umsetzbar. Und was ich mir denke, ist, wenn man so viele Farben hat, dann muss man natürlich auch wahnsinnig gut damit umgehen können. Ja, das sind teilweise extrem kräftige Farben nach meinem Empfinden und da muss man dann sehr vorsichtig sein, denke ich, in der Dosierung und in der. Ich habe da keine Erfahrungswerte. Ich weiß nicht, ob du da Erfahrungswerte hast.
Aber ja, ich habe Erfahrungswerte. Welches Kompositsystem nimmst du für Frontzahnfüllung aktuell?
Ich arbeite mit Filtek.
Filtek, okay.
Einfarben.
Also Einfarben, okay. Aber könntest du theoretisch auch mehrfarbig arbeiten bei dir in der Praxis?
Könnte ich, ja. Aber mit Proben.
Okay, mit Proben gut. Okay, das ist natürlich in der Hinsicht schade. Weil, okay, das, also ich meine, es ist im Prinzip Zufall, dass jetzt gerade ich seit 5 Jahren in der Praxis bin, die das haben. Man kann so sagen, das HI-System ist schon sehr, sehr komplex. Und der Trend geht ja so zurzeit so ein bisschen zu vereinfachten Dings. Und wenn man sich das überlegt, welche Farben ich von dem Vanini wirklich nutze, er hat ja dann meinetwegen verschiedene Dentinfarben. Das fängt von 0,51, 1,52, 3,45, 3,5 bis 6, UD6 geht das. Zum Beispiel die oberen über UD2 braucht man fast nie. Ganz klar, also man braucht natürlich sowas wie eine A1ige Dentinfarbe, aber auch natürlich eine dunkle. Und das ist zum Beispiel das Spannende am Venini-System, dass er sagt, fang mit dem dunkelsten an, nimm da die Farbe vom Eckzahn, und zwar vom Dentinbereich, also relativ halt zervikal.
Das ist ja im Endeffekt ein sehr wichtiger Tipp, dass ja. Man die eigentliche Zahnfarbe am ersten im zervikalen Bereich des Eckzahns.
Ja, und da kann man das Dentin rausholen und dann baust du deinen Dentinkeil. Und was ich sehr spannend fand bei dem System, dass es diese Schmelzsache eigentlich vereinfacht hat. Es gibt sehr Jungschmelz, so mittelalten Schmelz und ganz alten Schmelz. Also das ist UE 123. Und interessanterweise habe ich immer am Anfang das, habe ich es gerade nicht im Kopf, dass ich glaube, das UE1 benutzt, was irgendwie so der ältere Schmelz ist. Das dachte, hatten alle. Da habe ich dann festgestellt, dass das UE2 eigentlich das Universelle ist. Und das UE3, das nehme ich fast gar nicht, weil irgendwie gefühlt habe ich nicht so junge Patienten. Ja. Und dann hat er noch ein paar Effektfarben, etwas, was Milky White heißt oder Intense White, also was auch stopfbare Komposite sind. Dazu muss man wissen, Vanini steht nicht auf Flows. Ja, ganz komisch. Und das ist interessant, weil ich habe damals in Würzburg immer eine Vorlesung gehört, dass Professor Kleiber, der mit dem System arbeitet, immer gesagt hat, dass er mit seiner Diastema-Schlüsse teilweise mit Schmelzflow macht. Und ich habe das nie verstanden, dass es das aber nicht gibt. Da habe ich irgendwann mal jemanden kennengelernt, der mal so ein bisschen über eine Kompositfirma den Reiseleiter gespielt hat für Leute, die zu Vanini gegangen sind. Der hat dann irgendwie mal den Technik gefragt, so, na, warum gibt es keinen Schmelzflow? Und der meinte, könnten wir so machen? Wir haben auch Prototypen da, aber die kommt in Deutschland nur der Kleiber, weil der das will.
Und dachte ich auch so. Ja, das finde ich sehr interessant. Ich meine, wenn man sich da verschiedene Praktiker anguckt, manche arbeiten ja immer mit Flow, ja, machen immer einen kleinen Tropfen Flow in die Kavität oder unter ihre Schicht, um Blasen auszuschließen, um quasi diesen Stempeleffekt, diesen Injection Molding Effekt quasi
Injection
zu
Molding, spannendes Thema.
Super spannendes Thema. Und dann gibt's wieder andere, die sagen, oh, auf keinen Fall Flow, ja, total schreckliche mechanische Eigenschaften, benutzt lieber erwärmtes Composite. Dann gibt's Sonic Fill, was eher exotisch ist.
Ja, das ist aber so exotisch und dementsprechend auch teuer, dass es sich gar nicht lohnt, in meinen Augen.
Inwiefern das? Du sprichst vom Composite oder vom Handstück selber?
Ja, du brauchst das Handstück, dann kannst du nur die speziellen Ansätze nehmen und dann ist es zwar so Bulk-Fill-artig, weil du es ja so gut rein adaptieren kann, und aber in meinen Augen ist es zu kompliziert. Lustigerweise, Sonic Fill hat angefangen mit eher Sonic Instrumenten, die quasi so ein bisschen vibriert haben, und dadurch, dass Composite eher so ein bisschen Texotroper gemacht haben, bis dann festgestellt, wir können auch gleich ein Handstück haben, das es von Anfang an Texotrop hat.
Das Ganze kombiniert,
ja. Ja. Ich meine, die Idee ist irgendwie lustig, aber ich glaube, am Ende macht es bloß nicht wirklich schneller, sondern teurer. Also es ist ein reines Marketing-Ding, was man, glaube ich, nicht so wirklich braucht in der Praxis. Aber
ja.
Kam ja zu einer Zeit, als die Bulk-Fill-Komposite gerade erst begonnen haben. Und im Vergleich zum ersten Bulk-Fill-Kompositen war es ja irgendwie hoch gefüllt oder höher gefüllt vielleicht. Aber ich glaube, heutzutage kann man ja problemlos Bulk-Fill-Komposite nehmen.
Was ich beobachtet habe, ist, dass die Spitze vom Sonic Fill, ich benutze es manchmal.
Echt, du hast es?
Ja,
ich hab's. Und ich habe gerade drüber gelästert.
Dass die Spitze, ja, ist ja in Ordnung. Wir wollen ja verschiedene Blickwinkel eventuell auch beleuchten. Dass die Spitze sehr dick ist, und ich will das ja auch benutzen in Kavitäten, die eventuell sehr tief sind und sehr eng sind, eventuell auf meine Endo drauf machen, ein sehr helles Composite, ja, gibt's ja auch in A1. Und in solchen Fällen kommt aber die Spitze oft gar nicht ganz nach unten. Und dann ist natürlich die Frage, ob ich das da dann blasenfrei adaptiert bekomme.
Ist es denn auch, ich meine, du siehst es denn auf dem Abschlussröntgenbild, kommst du das blasenfrei dann hin?
Ich mache in der Regel meinen Abschlusscomposite vor der Deckfüllung.
Okay, interessant, dass du damit arbeitest. Du bist der erste Anwender in Deutschland, der tatsächlich damit arbeitet, den ich kenne.
Ja, ich benutze es nicht ständig, aber ich benutze es manchmal, ja. Und ich mag es auch. Es ist ja auch für Aufbaufüllungen, das ist ja auch so ein Knackpunkt. Was nehme ich für ein Composite für Aufbaufüllungen? Ja, in der Regel wird ja irgendein dualhärtendes Composite genommen. Manchmal wird das dann auch mit einem selbstätzenden Bonding-System benutzt, was ja eigentlich schwere Sünde ist.
Aber findest du das so eine schwere Summe? Welches nimmst du da?
Also wir haben Scotch Bond, aber ich versuche das nicht zu kombinieren. Scotch Bond mit Luxacor.
Aber ist Scotch Bond normal oder Scotch Bond Universal?
Scotch Bond Universal.
Okay. Echt, mich eigentlich, ich meine, der Vorteil an dem Universaladhesiven ist ja im Prinzip, dass das Dentin optimaler, oder dass das Dentin nicht überätzt wird, was ja anscheinend ein Problem ist. Wenn ich so mir die Ätzzeiten so angucken, die ich in der Uni gelernt habe von Kleiber, der war ja eher ein langer Ätzer.
Spannender Faktor, ja, spannendes.
Denn über Blunk, der dann irgendwann sagte nicht länger als 10, 15 Sekunden, so nach dem Motto. Was ja echt ein Bereich ist, der ja ganz schön sportlich ist. Ich meine, da musst du es ja erstmal bei einer großen Kavität, fängst ja mit dem Schmelzrändern ein, da musst du aufpassen, dass du auch ja kein Dentin berührst, dann gehst du.
Was in der Regel nie funktioniert.
Was nie funktioniert. Ich habe ja dann teilweise mit zwei Viskositäten gearbeitet. Eine, wir haben ja dann immer von dem Care Agent einfach eine ganz normale Anästhesienadel, die abgeknipst, und dadurch konnten wir relativ dünn nur den Schmelz machen und dann mit dem normalen Ansatz an dem normalen Ätzgel nur mit Power ins Dentin rein.
Wobei das dann sehr schnell dann eintrocknet, oder? Dass dann die im Endeffekt das Ätzgel Feuchtigkeit abgibt, oder?
Na okay, wir haben so viel Ätzgel gefühlt verbraucht, dass ich da keine Probleme gesehen habe. Aber es kann passieren, dass bei der dünnen Anästhesie abgeknipsten Spitze, dass natürlich manchmal die zu gut abgeknipst wurde und da gar nichts rauskam, weil die so zusammengedrückt war. Das ist natürlich dann ätzend, wenn du dann in dem Moment das benutzen willst und da nichts rauskommt.
Ja, zurück zum Knackpunkt. Also das eigentliche Problem ist ja, dass diese dual härtenden Komposite oft mit irgendwelchen Quaternaminen funktionieren, dass die selbstätzenden Bonding-Systeme im Endeffekt eine Reaktion eingehen mit diesen Aminen, es dann zur Neutralisation kommt und dann dieser Ätzeffekt eben nicht mehr gegeben ist.
Okay, gut.
Was ja die eigentliche Problematik ist, die wir ja beide kennen. Und dann ist es eben für mich die Frage, erreicht mein Licht von der Lichtlampe überall meine Bonding-Schicht, wenn ich das beides.
Aber jetzt mal doofe Frage, bei so einer Aufbaufüllung, du gehst ja erst mit Scotchbond daran und Lichter hat das hier?
Wie gesagt, ich versuche das beides nicht zu kombinieren. Ich benutze in dem Fall dann Optibond FL oder Scotchbond eben mit einem konventionellen Composite, mit keinem dualhärten Composite.
Also ich bin ja nicht der große Fan von dualhärten Kompositen, also was heißt nicht der große Fan, ich habe wenig Erfahrung, sagen wir es so. Ich glaube, ich habe maximal das Fill-Up von Colten mal gehabt in der Praxis, was so ein bisschen auch im Prinzip in die Richtung dual härtend ist. Und aber auch Bulk-Fill-mäßig. Und war jetzt nicht so, wo ich dachte, so, ich finde es immer umständlich, wenn man da so eine Doppelmischansatz drauf hat, wo man richtig raufdrücken muss, damit was rauskommt. Bei Luxacor ist es, glaube ich, einfacher. Da hast du so einen pistolenartigen Griff, glaube ich, oder?
Nein, das ist eine große Problematik beim Luxacor, dass der Patient einen anguckt, was man gestern so getrieben hat, wenn man dann dieses Luxacor versucht, irgendwie aus dieser Spritze rauszuzwängen. Und zittert wie, ja, sonst wäre. Aber ich habe jetzt kürzlich auch, war auf einem Vortrag von Professor Edelhoff aus München.
Ja, guter
und
Typ.
Und er sagt auch, er benutzt erwärmte, pastöse Komposite, weil die einfach stärker gefüllt sind. Weil die Problematik bei diesen Flowables ist und die meisten Stumpfaufbau-Komposite, zumindest alle, die ich kenne, sind ja Flow-Komposite, dass einfach der Füllergehalt nicht so hoch ist wie bei konventionellen stopfbaren Kompositen, was dann im Endeffekt gar nicht mal zur Schrumpfung führt, was man im ersten Moment denken würde, das schrumpft mehr, sondern was deswegen problematisch ist, weil die thermische Expansion eine andere ist oder sich stärker unterscheidet von der des Zahns und es dadurch eben zu Fehlern in der Verbundschicht kommt zum Zahn.
Ich habe das mal richtig einen Vortrag von jemandem aus Ungarn gesehen. Den Namen habe ich gerade nicht parat. Und der meinte auch, so hinsichtlich dual-härtende Zemente und Glasfaserstifte, dass sich das dann immer von einer Wand löst. Man sieht das nicht vom Röntgenbild, erst wenn man den wirklich durchsägt. Und das ist vielleicht auch so ein Punkt. Ich meine, okay, im Endobereich hast du ja einen extrem hohen C-Faktor, der noch dazukommt. Aber das...
Wie umgehst du das? Wie setzt du deine Glasfaserstifte dann ein? Wie?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich probiere eigentlich Glasfaserstifte zu vermeiden.
Das heißt, ohne, also Stifte allgemein zu vermeiden.
Ja, ich sag mal, das ist mit den Stiften ist eine Sache, also gerade Glaswasserstifte, wo ich dann manchmal mich frage, wo ist wirklich die echte Indikation im Seitenzahnbereich? Denn, also zum Beispiel, ich kann mich erinnern, in der Assistenzzeit habe ich ja im Prinzip alles gemacht, was so meine Chefs auch gemacht haben, weil ich die gut fand. Und da war es zum Beispiel so, hier ist es auch, jeder Wurzelkanal behandelte Zahn muss überkront werden. Und da kannte ich mich an so einen Prämolaren erinnern, der im Prinzip eine F2-Defekt hat. Da habe ich dann also einen Glasfaserstift reingesetzt nach der Wurzelfüllung, wo ich auch schon dachte, wo ich so Sünde. Ja, so nicht so ganz. Aber ich habe danach eine Vollkrone präpariert und dachte mir so, ich bestrafe den Zahn jetzt dafür, wie soll ich sagen, dass er eh einen Stift bekommt.
Dass er eh schon leidet.
Die habe ich jetzt einmal den ganzen Schmelz drumherum nochmal wegtrenne, damit wir auch wirklich den Stift brauchen, damit er die Krone hält. Ja, ich meine, okay, Fairwell war irgendwie da, aber was die Restentin-Stärke war, will man eigentlich nicht wissen dann in so einem Fall. Und ich sag mal, in so einem F2-Ding hätte eine reine Onlay-Sach ausgereicht. Und wenn man sein Gewissen stärken will, kann man ja irgendwie ein glasfaserverstärktes Komposit benutzen. Das ist ja irgendwie seit der vorletzten IDS auf dem Markt gibt. Und ja, und das finde ich dann irgendwie logischer.
Absolut. Da fallen mir zwei spannende Facts ein, die momentan, ja, also einerseits die Vertiprep, über die es ja auch kürzlich
Vertiprep ist ein sehr spannendes Thema.
Podcast gab, was in meinen Augen so ein bisschen eine Abwandlung auch von der Biological Oriented Preparation Technique ist.
Du hast dich damit anscheinend wirklich beschäftigt.
Von Loi? Ja, ich finde es interessant, wie die Umsetzbarkeit auf Laborebene ist, weiß ich nicht. Gerade wenn man da jetzt eine tiefe Füllung hat.
Hast du schon mal eine Vertiprep jetzt gemacht?
Nein.
Oder? Okay, schade.
Habe ich nicht gemacht. Ja. Weil ich auch der Keramik da nicht so weit vertraue, dass man die so dünn auslaufen lassen kann, wie das eben.
Ja, aber die Vertiprep-Leute machen es ja deshalb mit Zirkon, also teilweise monolithischem Zirkon. Und da soll man ja wieder sehr dünn werden. Und Zirkon ist ja auch.
Ja, 0,3, oder? Ja. Ist da gängig. Dass man,
also
ja.
Es geht bis 0,3. Also manche Zahntechniker machen das dann irgendwie nicht. Aber finde ich natürlich spannend, das Konzept irgendwie.
Wobei, also weiß nicht, wie dir das geht, aber ich habe viele Bilder gesehen, wo dann sehr auftragende oder voluminöse Kronen da eingesetzt wurden, wo man sich dann wieder fragt, ob das wirklich so ideal ist für das Zahnfleisch.
Ich habe manchmal so ein Gefühl, das ist ein bisschen overhyped. Auf der anderen Seite, manchmal denke ich mir, wenn ich mir bestimmte Zähne angucke, wo ich kenne, ich habe gerade so einen Fall vor mir, wo ich dann irgendwie wirklich einen oberen Einser habe, wo eher, sagen wir so, wenig Zahnrestsubstanz ist, aber die minimiere ich denn, außer es auch Wurzelkanal behandelt natürlich, minimiere ich denn irgendwie nochmal mit einer fetten Stufe oder Hohlkehle? Und da finde ich es natürlich dann, wenn das echt so viel schon geopfert ist, macht es nicht vielleicht Sinn, den Ferrul mehr im Fokus zu haben und das Vertiprep zu machen? Und wenn man sich so den Schmelz anguckt vom Zahn, das ist ja auch quasi, also ich meine, es ist ein schön sauberer Übergang, den man nicht mit einer Krone kopieren kann, aber es ist ja auch so ein bisschen, dass der Schmelz relativ abrupt beginnt, quasi auftragend ist, wie so eine Vertiprep-Krone, so dass man fast sagen könnte, wenn man Schmelz und Dentin voneinander entfernt, wäre das auch so ein bisschen ähnlich. Und das ist ja so ein bisschen auch das Argument der Vertiprep-Leute, dass.
Verstehe, ja, da propagiert ja der Edelhoff auch teilweise seine Full-Wrap-Veneers. Mit minimalem Substanzabtrag 0,3 mm zervikal, 0,6 im mittleren Bereich und inzisal wird mehr eingekürzt, was man dann sicher auch defektspezifisch ausdehnen könnte. Spannendes Thema.
Ja, okay, Full Wrap Veneers klingt ja irgendwie schön, aber irgendwie sind es dann irgendwie Zähne, die irgendwie wenig Defekt haben.
Durchaus, ja, das ist dann wieder die Frage, inwiefern das realisierbar ist, gerade bei subgingivalen Defekten.
Okay, zeigt dann immer wirklich coole Fälle, ja, aber da geht es dann irgendwie dann auch irgendwie um kleinere Bisserhöhungen, wo er denn dazu, ich kann mich erinnern, dass es ein Problem in der Front gab, aber da hieß es ja, okay, müssen wir erstmal im Seitenzahnbereich den Biss erhöhen, damit wir in der Front dann was drauf machen. Und das ist natürlich schöner, wenn man da was aufträgt, dass man möglichst wenig Schmelz natürlich opfert. Aber Naja, also ich sag mal, ich frage mich immer, was manchmal die Leute draußen in der Praxis mit diesen Full-Verb-Veneers machen.
Das ist durchaus nicht unbedingt Alltagszahnmedizin. Ja, das habe ich auch so
empfunden. Ich sag mal, was ich aber spannend finde, ist natürlich, ich meine, dieses Digital Smile Design, also nicht, ich find's doof, dass da am Ende mal Veneers draufkommen, aber was ich gut finde, ist, dass die so ein bisschen eine Art Backward-Planning haben, dass sie vom Ergebnis mit dem Mockup planen und dann durchs Mockup durchpräparieren und dann irgendwie der die Rillen, die sie denn haben von diesen krassen Venierbohrern, die ja nur irgendwie so gewisse Tiefenmarkierungen haben, dann einfach mit einem Bleistift markieren und dann wissen sie dadurch, sie brauchen nur so lange den Zahn zu präparieren, bis die Bleistiftspuren weg sind. Und da geht es ja auch so ein bisschen hin bei Full-Verb-Venier, dass man auch eher nur das, was nötig ist, quasi wegpräpariert. Und ich glaube, Edelhoff macht auch so ein, viel so eine Art Backward-Planning, dass er dann erstmal vom Wax-Up dann rau drauf zurückkommt auf das, was er später haben will.
Das ist eine super Technik. Man muss ja auch dazu sagen, der Professor Edelhoff ist selber Zahntechniker und hat da natürlich auch einen vertieften Background.
Wusstest du auch, was ich bei Edelhoff sehr spannend finde, dass er eigentlich als Konzer begonnen hat?
Nein, wusste ich nicht.
Ja, der war ja, glaube ich, vorher in Aachen oder so. Mhm. Und hatte im Prinzip, war da in der Konz, Assi. Und ist dann erst später so ein bisschen drüber und hat ja auch irgendwie Patent auf irgendwelche Glasfaserstifte, die silanisiert sind.
Genau, und die diversen Zirkonstifte. Wo wir wieder bei dem ursprünglichen zweiten Punkt wären. Du hast gesagt, du siehst eigentlich keine wirkliche Indikation mehr für Glasfaserstifte. Wenn man da jetzt in die USA guckt und ja, was die Kollegen dort in den USA machen. Dort geht ja der Trend ziemlich zu Metallstiften.
Ja,
teilweise auch sehr schlanke Metallstifte.
Ja, aber auch diese ganze Tomorrowtooth-Gruppe ist ja auch voll der Fan von einer Art, was wir fast Radix-Anker nennen.
Für uns unverständlich, oder? Ja. Wie siehst du das?
Also ich muss mal sagen, es gibt Fälle und zum Beispiel, es gibt ja diesen polnischen Kollegen, den ich schätze, Maricek, der so ein Success-Stairs-Ding hat, so eine auch eigene Facebook-Gruppe, aber auch viel postet. Und der hat zum Beispiel mal einen Fall gezeigt, der hieß, glaube ich, Verti to the Rescue. Der hatte so eine wirklich insufficiente, weißt du, lass uns mal eine Frontzahn-Prämolaren-Krone gewesen sein. Und die hat er dann zur Vertiprep transformt, aber auch den Stift irgendwie rausgenommen, aber auch gleich wieder einen neuen Metallstift reingemacht mit dem Argument, warum sollte ich etwas nicht wieder machen, was 20 Jahre funktioniert hat? Und ich dachte mir, Junge, das ist ein Stiftring in etwas, was super viel Ferrule hat. Natürlich funktioniert da alles, was du reinpackst, weil da super viel Ferrule ist. Und das ist auch der Punkt. Ich meine, entweder man hat den Ferrule oder man hat ihn nicht. Und wenn man ihn nicht hat, bringt dir der Glasfaserstift nicht. Natürlich gibt es dann nochmal Grenzdinger, wo du eigentlich fast überall Ferrule hast, außer an einer Wand. Okay, kenne ich. Aber man muss sich ja mal überlegen, jetzt zum Beispiel in 10, wo man es machen kann, oder Primulan zum Beispiel. Wenn ich da kein Ferrul habe, muss ich mir den selber schaffen. Jetzt muss man nicht unbedingt eine chronische Kronverlängerung gleich machen, sondern eher eine Extrusion zum Beispiel, was ja geht bei eher einwurzeligen Zähnen. Dann würde ich das ja anstreben und dann brauche ich wieder so um keinen Stift. Im Molarenbereich sind meistens so viele Wände noch übrig für ein Ferrul. Oder man muss dann wirklich eine kleine chirurgische Kronverlängerung da machen. Jetzt an Mesial und Distal, wenn man drauf steht. Aber da würde ich dann vielleicht eher den Online-Bereich gehen, wenn möglich, dass man einfach den vorhandenen Schmelz nutzt, um, wie soll ich sagen, um das ganz adhesiv zu befestigen. Und dann spielt ja Ferrul auch wieder nicht so eine große Rolle, wenn man noch Schmelz hat.
Durchaus, ja.
Und dann braucht man natürlich auch keinen Glasfaserstift. Jetzt ist das Gegenargument natürlich, okay, man kann natürlich einen Glasfaserstift abrechnen. Manche nehmen da wenig Geld, manche nehmen mehr Geld. Auch ein Punkt, wo man natürlich argumentieren könnte, aber dann denke ich mir so, okay, wenn ihr unbedingt drauf steht, dann macht für euch gewissen Glasfaserverstärktes Komposit, ohne den Markennamen zu nennen, und berechnet diese scheiß Stiftposition analog, dann traut euch dann wenigstens das mal.
Ja, ich denke, wir sind ja alle dahinterher, das zu machen, was für den Patienten gut ist und nicht unbedingt das, was man noch zusätzlich abrechnen kann. Wenn man jetzt mehr Geld verdienen will, dann soll man das Geld auch mit dem verdienen, was notwendig ist.
Ich sag mal so, ich find's nicht schlimm, Geld zu verdienen mit Zahnmedizin. Ich hatte da früher in der Assistenzzeit mehr Probleme, weil ich das irgendwie, da habe ich am liebsten immer die Frontzahnfüllung gemacht, weil die in der Praxis immer Kassenleistung waren und ich konnte die trotzdem, hatte tolles Farbset dafür. Das war damals noch Venus Diamond und da konnte ich mich voll ausspielen. Aber mittlerweile sehe ich das anders, dass ich man einfach sagen muss, ich meine, du verlangst ja nichts Unethisches, wenn du deinen Stundensatz verlangst. Denn der setzt sich aus verschiedenen Faktoren zusammen. Der eine ist zum Beispiel Personal und Miete, an den kannst du ja nichts ändern. Kannst natürlich sagen, okay, ich kann jetzt entscheiden, nichts selber für mich kein Gehalt an dieser Füllung zu verdienen.
Was aber auch, das ist selbstzerstörerisch.
Aber, ja, aber auf deiner Seite habe ich dann auch wirklich Spaß dran, wenn ich kein Geld verdiene an meiner Arbeit. Und ich sag mal so, am besten ist es, du hast Spaß an der Arbeit, machst etwas gern und verdienst Geld daran. Und deshalb bin ich mittlerweile eher so, finde ich dieses Stundensatzprinzip gut. Du hast einen Stundensatz, den musst du reinbekommen und wenn es nicht geht, dann muss man vielleicht auch öfters mal Nein sagen.
Da gebe ich dir absolut recht und man sollte auch nichts machen, was einem im Endeffekt selber schadet auf Dauer. Und zurück zu diesem, hat ja schon immer funktioniert. Ich habe Verti to the Rescue. Ich habe einen ähnlichen Fall gesehen, an den habe ich zuerst gedacht, als du das erzählt hast, mit einem klassischen gegossenen Stiftstumpfaufbau mit Pattern Resin.
Oh ja, der Klassiker.
Wo man, also mein erster Gedanke war, wie wird das provisorisch versorgt? Das ist ja irgendwo eine krasse Quelle für eine Rekontamination in dem Moment, wo man den Patienten wegschickt mit einem Provisorium und einem provisorischen Stift im Endeffekt.
Ja, das frage ich mich auch immer bei den Dingern. Ich meine, ich habe sowas mal gesehen. Ich meine, ich finde es interessant, dass man überhaupt mit Pattern Resin etwas quasi abformen kann. Der Zahntechnik kann damit was machen. Da gibt es dann irgendwie noch ausbrennbare Stifte, die man dann vorher reinlegt in den Wurzelkanal. Ja, so ein bisschen oldschool. Aber es ist dann auch wieder Puck, die machen sie ja denn, wenn wirklich kein Verwulst, machen sie über einen Stift-Stumpfaufbau, um dann Sicherheit zu haben. Und lustigerweise funktionieren die ja auch anscheinend relativ gut. Muss man ja auch klar mal sagen, Glasfaserstift würde in so einem Setting eher brechen.
Das ist die Frage des Versagensmodus, wie das eben Edelhoff auch benennt. Wenn du einen Metallstift drin hast, dann bricht der Stift nicht. Das Einzige, was bricht, ist dann der Zahn in dem Fall. Und dann hast du einen fatalen Versagensmodus. Wenn du einen Glasfaserstift drin hast, dann bricht dein Glasfaserstift.
Aber man könnte jetzt aus Patientensicht sagen, und das ist jetzt ein bisschen fiese Formulierung, okay, bei dem einen Zahnarzt hat es immer gehalten, aber da muss irgendwann der Zahn raus und beim anderen ist immer bloß der Stift abgebrochen und ich musste immer Geld bezahlen fürs Reparieren, so nach dem Motto. Was ist jetzt besser?
Also aus meiner Erfahrung kann ich sagen, bei uns gibt viele Patienten mit Radix-Ankern, aber die versagen meistens nicht deswegen, weil der Radix-Anker dazu führt, dass die Wurzel gesprengt wird, sondern die versagen dann, weil die Endo unten drunter entweder nicht vorhanden ist oder einfach schlecht ist. Ich habe auch schon viele Dezementierungen mit Glasfaserstiften gesehen. Und natürlich, wenn der Stift dann bricht oder wenn er dezementiert, dann stehst du natürlich auch vor einem Problem. Willst du ihn dann rezementieren? Kannst du dann die Krone wieder auf dem Stumpf überhaupt repositionieren? Und wenn er bricht, klar, Edelhoff sagt dann, du kannst den easy revidieren, dafür gibt's Kits und keine Ahnung. Aber natürlich ist es auch mit Kosten verbunden. Das ist ja nicht so, dass man den Stift jetzt da raus schnackt und fertig.
Wie revidierst du den am liebsten, den Glasfaserstift?
Wie revidiere ich den? Am liebsten ist es mir, wenn er mit rauskommt. Wenn er sich komplett dezementiert. Und ansonsten habe ich ihn bisher revidiert mit Ultraschall. Echt? Wobei das eine super ätzende, langwierige Sisyphus-Arbeit ist.
Ich weiß, es wird auch immer Ultraschall empfohlen, aber mir dauert das immer zu lange mit Ultraschall. Ich bin eher so da, was weiß ich, ich will nicht Harakiri-mäßig sagen, aber ich gehe da lieber mit voller Pause Rosenbohrer runter und gucke immer zwischendurch, ob ich noch im Stiftbereich bin. Und das kann man, okay, das ist eine Sache, die man unter dem Mikroskop noch ganz gut erkennen kann. Und man weiß ja, dass der relativ gerade ist. Der ist ja zum Glück nicht gebogen, der Stift. Ja, so dass man dann, und dann sieht man dann irgendwann den roten Bereich von der Gutta-Percha, dann ist man natürlich sehr glücklich. Aber toi, toi, toi. Auf die Art habe ich noch keinen Zahn perforiert beim Stift rausbohren. Manchmal gibt es Endos, da ärgere ich mich, weil ich mich nicht richtig auf das Röntgenbild geguckt habe. Da sind dann Carbonstifte und das sind immer Carbonstifte, das sind so eine schwarzen, die eine Zeit lang super modern waren und die sind so null röntgenopak und dann denkt man so, okay, oder ich weiß gar nicht, was ich denn immer denke, aber ich denke immer, dass es ich sehe die nicht und denke, das ist irgendwie dann vielleicht gar nichts oder weiß was und kommt erst später und dann, wenn ich reingehe, sehe ich dann, das ist scheiße.
Das spannend.
Das hättest du vorher berechnen müssen, die Entfernung von einem Glasfaserstift oder vom Stift allgemein. Aber wenn ich jetzt dabei bin, fange ich jetzt nicht an, dann nochmal irgendwie eine Vereinbarung mit dem Patienten treffen zu wollen. Das ist dann irgendwie doof. Oder ist eine Situation, die will man nicht sein. Oder die muss dann so krass sein, dass man es wirklich machen muss.
Überraschungen, in denen man, ja. In dem Moment muss man einfach improvisieren. Wie sieht's aus mit den DT-Posts? Kennst du die DT-Posts?
Ja, die nutzen
die. Mit diesem Chamäleon Verben von VDW, glaube ich. Die ja eine Farbe annehmen in dem Moment, wo man sie abkühlt. Das heißt, die Idee ist, man pustet auf diesen Stift, wenn ich das richtig verstanden habe. Und in dem Moment wird der blau, rot, wie auch immer. Und dann weiß man, wo man bohren kann.
Bei Wurzelspitze, als es noch den tollen Blog gab, wurden die ja auch direkt richtig von einer Praxis immer gefeatured, weil die dann teilweise die bewusst benutzt haben, weil sie die revidieren konnten durch diesen Effekt. Wir haben dann teilweise die, wenn sie in Frontend in zwei Sitzungen gearbeitet haben, den wirklich bewusst gesetzt, verschlossen und dann das Povi raufgemacht, mit dem Sinn, dass sie dann später nur durch den Glasfaserstift durchbohren müssen, teilweise dann auch mit kalter Luft direkt draufbohren, dann haben sie ja die ganze Zeit die Verfärbung und haben dann quasi ihren Pre-Endo dann schon vorgeformt durch die Außenwand des provisorischen Stiftaufbaus quasi und setzen dann zum Schluss natürlich auch wieder einen Glasfaserstift, wenn sie fertig sind.
Das ist interessant, wenn man bedenkt, dass dieser Stift, was kostet der? 20 Euro, 25 Euro ein Stift?
Also es gab ja da mal Kommentare immer dazu, also nicht zu dem, aber da gab es mal einen Kommentar, da erinnere ich mich, da war ich noch an Assistenzzeit, da ging es auch um die Frage, sag mal, so ein DVT, macht ihr das immer bei Molarenende, so nach dem Motto? Und ist es nicht ziemlich teuer für einen Patienten? Oder war die Antwort, naja, der Preis für ein DVT ist ja nur ein kleiner Teil der ganzen Behandlung. So dachte ich, die 200 Euro sind bloß 10%, das macht dann auch den Braten nicht fett.
Fällt nicht ins Gewicht. Ja,
ist schon krass, aber ich meine, okay, ist eine reine Privatpraxis, da kostet, kann man sich ja ausrechnen, 4 Kanäle bei einer Endo, da sind die schnell bei 2000 Euro mit ein paar nicht mal super kreativen Endo-Zusatzleistungen. Und das ist schon natürlich eine krasse Summe irgendwie, aber das ist ja manchmal auch so was Besonderes im deutschen Versicherungssystem. Die meisten Leute bekommen ja, wenn man im 3-5er-Bereich ist und das begründet, ja relativ gut erstattet oder gehen mit relativ wenig drauf, so dass die Summe dann wirklich vielleicht nicht so entscheidend ist. Dann, aber naja, ich meine, ich weiß, kenne viele Praxen, da schlottern einen die Knie, wenn man da sagt, 2000 Euro für eine Privatendo, die verdienen, weil die da selbst bei ihrer Privatlegitimation da lange nicht dran sind.
Wie macht ihr das? Ich mache aktuell das Curriculum Endo.
Oh, cool. Wo denn?
In Memmingen.
Echt? Bei Tech2?
Bei Tech2, ganz genau.
Oh, da sind andere Podcast-Hörer auch noch.
Echt?
Ja, muss ich dir mal nachher in Ruhe erzählen. Wir dürfen ja keine Namen nennen.
Auf jeden Fall, die Kollegen oder die Lehrmeinung dort, die ja auch auf die University Pennsylvania zurückzuführen ist, sagen, dass DVT in der Endo mittlerweile so unverzichtbar ist, dass sie den DVT-Schein jetzt mittlerweile in das Curriculum integriert haben.
Ja, finde ich eine super Sache.
Wir kriegen alle im Endeffekt, wenn wir dann die Prüfung bestehen, diesen DVT-Schein. Und wir hatten auch einen DVT-Kurs und das fand ich super spannend und super interessant, der wirklich absolut zugeschnitten war auf die Endo. Das war ein Referent aus einer Endopraxis aus Nürnberg.
Wer denn? Tom Schloss oder?
Wollner.
Wollner, Jürgen Wollner, okay.
Und das war super spannend, er hat das sehr interessant gemacht, er hat immer Fälle gezeigt ohne DVT, klassisches Röntgenbild, und hat dann abstimmen lassen, hat so, ja, so Fernbedienungen ausgeteilt im Endeffekt, um abzustimmen. Es gab dann immer die Behandlungsmöglichkeit Traktion, konventionelle Revision, chirurgische Revision oder einfach abwarten teilweise auch. Und dann hat er DVT-Schnitte dazu gezeigt und es war wirklich spannend, wie dann bei den einzelnen Fällen, die natürlich teilweise da auch sehr provokant gewählt waren, wie dann die Therapieentscheidungen auseinandergingen vor und nach der DVT-Bildgebung.
Ja, nee, also ich meine, ich bin in der glücklichen Situation, dass wir ein DVT haben und ehrlich, ich, oder andersrum, es gibt so einen Podcast vom australischen Endo-Typen, der hat immer so eine Standardfrage drin. Wenn du nur noch eins dieser drei Dinger zur Verfügung hast, welches würdest du nur noch nehmen? Da ging es so ein bisschen um Mikroskop, ELM oder DVT grob. Und da sagen die meisten natürlich, ich würde nicht ohne Mikroskop arbeiten. Aber ehrlich, manchmal denke ich mir, ja, manchmal würde ich nicht ohne DVT arbeiten wollen, weil das ist so ein geiles Schummeln manchmal. Und ich meine, bei uns ist jetzt so, das mittlerweile so, dass wir, glaube ich, im Molarenbereich bei einer Revision automatisch ein DVT schießen.
Kannst du das konkretisieren mit dem Schummeln?
Schummeln ist, vorm DVT gab es dann manchmal Fälle, wo ich dann in der ersten Sitzung Probleme hatte und dann überlegt habe, scheiße, was mache ich in der zweiten Sitzung? Ich will ja in der zweiten Sitzung eigentlich fertig werden. Und da habe ich in der zweiten Sitzung auch noch ewig rumgepopelt und dann mit Ach und Krach dann oder vielleicht auch im Kompromiss in der dritten Sitzung fertig werden. Und jetzt in so einer Situation sage ich dann, wenn ich in der ersten Sitzung und ich habe vorher meinetwegen keinen DVT, nicht dorthin komme, wo ich will, sprich nicht auf Länge, keine genauen ELM habe und sowas, dann will ich rausfinden, was da los ist. Und dann schließe ich ein DVT und da sind zum Beispiel Sachen, was ja ziemlich gut ist beim DVT, du kannst ja dann grob deine Länge vergleichen. Ich habe meine Länge von der ELM und messe dann mir aus, wie lang ist denn die Wurzel? Wie viel fehlt mir denn zum Beispiel noch zum Apex? Das muss ja nicht ganz korrekt sein. Aber dann kann ich sagen, bin ich weit weg oder bin ich ziemlich nah dran? Mich manchmal ist ja einfach so bei so einem Revisionsgeschick oder wenn du nicht der Erste bist im Kanal, dass einfach apikal so eine krasse Verblockung sind, dass ich vielleicht auch nicht weiter kommen kann. Und vorher habe ich dann einfach eine Sitzung vielleicht noch mit rumstochern und weiß ich was, paar Tricksen und da nochmal Chelator mit EDTA oder Zitronensäure rumspielen und nochmal einwirken lassen gemacht und wusste eigentlich gar nicht, wo ich bin oder nochmal ein Röntgenbild so und guckt, sehen wir das, was oder nichts. Aber bei ganz kleinen Pfeilen siehst du auf dem 2D-Röntgenbild manchmal nicht so viel. Das bringt mir dann einfach was, weil ich auch dann die Zahnform sehen kann. Oder zum Beispiel...
Es ist nicht mehr ganz so der Blindflug.
Jetzt nicht mehr der Blindflug. Und das war es ja schon vorher. Und ich meine, wenn du gerade Tattoo machst, dann kennst du das. Ihr präpariert ja auch Zähne-Dings. Und da ist zum Beispiel natürlich super angenehm, wenn du weißt, wie die Wurzel aussieht.
Absolut, absolut. Das ist ein absoluter Knackpunkt, wenn du die mesiobukale Wurzel am oberen Molaren, wenn du die Form der Wurzel kennst, dann weißt du im Endeffekt auch, wie viele Kanäle in dieser Wurzel mal waren oder zumindest welche Form dieses Kanalsystem mal gehabt hat.
Ja, und zum Beispiel das empfand ich ja auch schon als Schummeln, wenn ich sehe, wie die Wurzelform von der mesibukalen Wurzel aussehe, weil ich dann manchmal sieht man dann auch so ein bisschen, wo ist der MB1? Könnte der noch ein da einsaugen oder ist der eher mittig so ein bisschen? Muss man Angst haben, dass sich das irgendwie splittet oder geht das nochmal auf? Und ich meine, okay, sag mal so, teilweise habe ich das ja auch dann rückwärts gemacht. Einfach mal vom Apex reingegangen und geguckt, wo komme ich raus? So Spielereien kann man ja machen. Oder auch mal extrem, wirklich extrem in die Tiefe gebohrt und festgestellt, dass da vielleicht wirklich nichts ist und ich war dann wirklich dann gefühlt schon mit einem Anschlag vom Rosenbohrer da, aber nur weil ich wusste, ich habe die Sicherheit, dass ich da nicht perforiere, was ja immer die große Angst ist. Und im DVT habe ich das auch ein bisschen, dass ich sehen kann. Ich habe ja meistens irgendeinen kleinen Referenzpunkt im Querschnitt, da sehe ich dann, okay, die Wurzel ist noch 2 Millimeter breit, also mehr als diese Richtung will ich da nicht bohren. Und wenn ich dann auch keinen Isthmus oder so sehe, dann mache ich dann nicht weiter oder dann habe ich eher die Sicherheit, dass ich sage, ich höre auf. Aber es gibt ja auch manchmal Fälle, da habe ich ein DVT vorne, ich bin der Erste drin und ich finde aber kein MB2. Und das ist natürlich, und selbst mit DVT und da nochmal konzentrierten Suchen, da fühlt man sich irgendwie schlecht. Und ich kann mich
Bauchschmerzen.
Ja, und ich kann mich erinnern, da gibt ja den Frank Paquet, der auch auf der DGT-Tagung immer Sachen erzählt. Und eigentlich wollte ich ihm die Frage stellen, sag mal Frank, du sagst, in 85-90% haben die alles. Wie sehen denn deine Mikro-CT-Bilder aus, wo die kein MB2 haben, sondern nur ein MB1? Wann muss man dann aufhören zu suchen? Wann braucht man kein schlechtes Gewissen mehr zu haben? Aber das habe ich nie gefragt, die Frage. Aber um dann nochmal den Kreis zu schließen. Ja, deshalb finde ich DVT ein bisschen als Schummeln, weil man plötzlich die Zahnform sieht, so wie ich es dann quasi im Curriculum auch in der Hand hatte. Und manchmal hätte ich mir auch gerne vor der Behandlung DVT gewünscht, gerade im Molarenbereich, weil manche Sachen siehst du da einfach viel besser. Bestimmte Knicks, die dir vielleicht, wenn du sie sehr lange im 2D-Bild dir angeguckt hättest, vielleicht doch gesehen hast, effektiv nicht gefunden hast.
Jetzt nochmal zurückzuspringen. Wir haben vorhin gesprochen von diesen Zähnen, wo du eigentlich die Stifte bräuchtest. Du hast ja auch viel schon erzählt über intentionelle Replantation und ich finde das ein super spannendes Thema. Man sieht diese Fälle von Yoshi Terauchi, wie er Zähne extrahiert mit Längsfrakturen, die ja jeder von uns eigentlich als verloren erklärt. Er präpariert dann teilweise diese Längsrisse und füllt sie mit MTA und replantiert dann diese Zähne und hat da auch spannende Bilder gezeigt, wie das funktioniert.
Das ist super krass.
Kein anderer Mensch dieser Welt würde das jemals versuchen.
Obwohl es gab mal, wenn du dir das Biodentin-Handbuch von Septodans zuschicken lässt, da gibt es einen Fall mit Biodentin, wo das auch gemacht hat. So ein Prämolar, komplett Längsfraktur, haben sie dann irgendwie Biodentin reingeklatscht oder reimplantiert und hat irgendwie funktioniert. Das wurde sogar in der ZM publiziert und hat dann unser Studiengruppenleiter von der DGT in Berlin, der Bernhard Banks, sogar einen Leserbrief hingeschrieben, dass es wirklich sehr experimentell ist und nochmal betont werden sollte, dass das nichts
das ist. Dass es nicht jeder nachmachen sollte.
Genau. Ja. Obwohl aber ich das schade finde.
Wo siehst du die intentionelle Replantation an der Stelle? Was ja irgendwo eine sehr spannende Lösung ist für solche Fälle, wo man kein Ferul hat, keine Kronverlängerung machen möchte. Es gibt ja viele Fälle, wo man das einfach nicht machen möchte, ja, weil du den Knochen brauchst an der Stelle, die Gingiva brauchst an der Stelle.
Ich muss sagen, erstmal, ich habe 5 Fälle mit intentionellen Replantationen gemacht bisher und ich finde das super. Ganz klar. Ich finde das sehr, sehr spannend. Und letztens auf der Root Summit war das auch so ein bisschen ein Thema in einem Vortrag. Die haben es dann Instant Extrusion genannt, während es ja auch die Rapid Forced Extrusion gibt. Und ich muss mal sagen, ich finde diese intentionelle Replantation oder chirurgische Extrusion, um Ferrol zu gehen, eigentlich super, super prognostizierbar und besser. Besonders wenn du nicht im Vergleich zur kieferorthopädischen Extrusion musst du ja teilweise aufpassen, dass das Weichgewebe nicht mitkommt. Du willst ja manchmal, dass das Weichgewebe nicht mitkommt. Und dementsprechend, wenn die Verhältnisse so bleiben sollen, wie sie sind, würde ich eher darauf greifen, auf die chirurgische Extrusion. Weil du kannst das dann direkt auch ausmessen, wie viel Ferrul willst du. Du kannst es dann wirklich auf, deine 2-3 Millimeter gehen, dort replantieren. Du nimmst es, mache ja dann Schiene. Die krassen Leute in Japan nehmen ja, oder Yoshi nimmt ja teilweise nur Nahtmaterial, um es zu fixieren. Da hätte ich irgendwie doch zu viel Bammel dabei, dass dabei was flutten geht. Ich meine, die machen dann wirklich eine Art Matrizennaht mit Loop um den Zahn rum und fixieren ihn so und das funktioniert auch. Und ich habe auch bei Quintessenz ein altes Buch mir organisiert von einem Japaner, der auch seine ganzen Replantationsfälle, da geht es nur um Replantation im Prinzip, der nichts geschieden hat. Und da finde ich natürlich so eine TTS-Schiene super praktisch, weil man da die Sicherheit geht, dass es relativ fest ist.
Frank Setzer sagt auch, wir hatten auch Vorträge von Frank und Setzer.
Der ist super.
Von der University of Pennsylvania, die das auch wohl relativ häufig machen.
Nee, die machen es besonders bei Unterkiefer 7 an.
Genau, weil da der Knochen einfach auch teilweise zu dick ist, um da retrograd hinzukommen. Und er sagt, er näht es nur fest, wenn die wirklich rausfallen würden. Also wenn er wirklich Angst hat, die fallen raus durch Zunge, durch was auch immer, durchs Lachen. Und ansonsten steckt er die einfach wieder rein.
Sehr spannend. Lustigerweise einer meiner ersten Fälle, wo ich das notgedrungen probieren musste, das war ein Siemer, der eine Brücke auf dem Fünfer hatte. Und wir probieren immer, den Zahnersatz runterzunehmen. Aber ich habe dann die Brücke getrennt erstmal nur und dann aber schon den Kofferdamm drauf gemacht, weil ich das natürlich dann irgendwie besser finde, den Rest zu entfernen mit Kofferdamm. Und dann kannst du dir vorstellen, das war Unterkiefer 7, relativ Spannung durch das Kofferdammtuch auf den Zahn und dann als die Brücke ab war, ist der Zahn mit rausgesprungen.
Er war erfolgreich.
Ja, genau, mehr als erfolgreich. Und das Erste, was ich mache, war ihn natürlich wieder zurückzudrücken, aber der kam immer raus. Und ich meine, okay, war klar, dass in dem Moment vielleicht die Idee oder die Diagnose falsch war. Ich glaube, die Brücke hat einfach den Zahn noch, obwohl er eine große apikale Aufhellung hatte, noch so irgendwie eine Art geschient, so dass dieser Lockungsgrad nicht aufgefallen ist.
Und bis dann die EKR da war.
Auch spannend. Das wäre ein Argument gewesen, die Brücke eigentlich auch drauf zu lassen. Ich probiere eigentlich intern eine kleine Statistik, ob sich die EKR gelohnt hat oder nicht. Aber ich habe die noch nie so richtig ausgewertet.
Und dann?
Im Prinzip gibt es dann so ein tolles Gespräch, das man nicht mag. Es gibt 9 Stunden Befund. Der Lockungsgrad war so hoch, dass er durch den Gummituchzug rausgegangen ist. Wir haben ihn jetzt erstmal probiert, wieder reinzustecken, aber die Prognose ist jetzt natürlich dadurch nochmal reduzierter. Und im Prinzip, dadurch, dass ich nichts genäht hatte und ich hatte mich damals noch nicht so viel damit beschäftigt, war das auch okay. Und die Patientin war irgendwie auch so, wir hatten ja natürlich einen Therapieplan für ein Endo mitgegeben und den wir jetzt natürlich nicht berechnen konnten. Und sie war dann auch nicht so, ach, eigentlich war sie irgendwie froh, dass sie sich Geld gespart hat. Und ja, interessant. Und ich glaube, ich habe sogar noch extra oral ein bisschen was gemacht an dem Zahn und mit MTA Retrograd verschlossen, damit da was ist. Und da habe ich auch richtig gesehen, dass das ja auch richtig so durch diese ganze Blutung, die da rauskam, so ein bisschen dabei noch ausgewaschen ist, das MTA. Logisch, wenn es nicht, ja, und da habe ich mich auch gefragt, wie macht man das eigentlich optimalerweise und mich später nach und nach damit beschäftigt. Obwohl ich den Fall von Frank Setzner, das ist ja ein teilweise Video, was er zeigt, und die haben ja da teilweise, die haben ja die Extraktionszange mit Gummiband umschlungen, damit die sich nicht bewegt und dann relativ viel den Zahn stark hin und her bewegt und so den Knochen aufgedehnt und trotzdem hat es funktioniert. Man will eigentlich die...
Das muss man, denke ich, dazu sagen, dass sich diese Leute auch gerne mal eine halbe Stunde Zeit nehmen, um einfach langsam an diesem Zahn zu ziehen.
Ja, aber zum Beispiel, das ist ja gut, aber zum Beispiel, es gibt ja auch atraumatische Extraktionsinstrumente. Und in dem Fall für so eine Sima-Aktion ist eigentlich dieses Zalex relativ spannend, weil es ja quasi auch eine feststellbare Zange ist und dann gibt es noch so eine Hebelzange, die dann quasi so ein bisschen raushebelt. Funktioniert natürlich nur bei einer geschlossenen Zahnreihe.
Und auch nur, wenn im Endeffekt der Zahn noch intakt ist von seinen Außenwänden her.
Ja, oder sich das, ja, okay, ja, muss greifbar sein. Selbst dafür gibt es Tricks, da haben die Videos, wo sie mit Patern-Resinen die Branche noch mal ein bisschen individualisieren, damit es noch besser passt. Auf der anderen Seite haben wir da wieder das typische Problem, okay, wenn es ein Sima ist, den man nicht greifen kann, selbst mit Extrusion ist natürlich wenig übrig. Okay, bei einer Pfahlwurzel kann man noch sagen, okay, dann hat man was, aber das ist ein Kronwurzelverhältnis, ist ja bei den 2-3, ich würde ja immer eher 3 mm Extrusion machen, falls man ein bisschen Schwund hat, ist natürlich dann sehr... Die Prognose ist natürlich irgendwie reduziert. Auf der anderen Seite finde ich, wir geben manchmal zu früh Zähne auf, weil es jetzt Implantate gibt, was ich sehr schade finde. Ich meine, ich habe ja dieses Jahr den Tooth Transplantation Congress besucht und das ist ja, danach denkst du dir eigentlich bloß nur noch, oh, da haben wir einen Traumafall, wir fragen mal den Kieferorthopäden, welchen Prämolaren wir nehmen können, um da reinzubekommen. Und so ging das da nur. Es war natürlich wirklich Nische in der Nische natürlich.
Ja, wenn man das betrachtet in Kombination damit, dass eigentlich die meisten Achter, die gezogen werden, eigentlich unnötigerweise gezogen werden.
Ja, da fragt man sich, ob man nicht die irgendwie kryopräservieren kann, damit die vielleicht irgendwann später nochmal gebraucht werden.
Ja, oder auch, es gibt ja auch diese Patienten, die frühzeitig einen Sechser verlieren und dann wird der Achter gezogen, was ja eigentlich völlig absurd ist. Das ist natürlich die Frage, wie könnte man vielleicht auch in solchen Fällen mehr Transplantationen verwirklichen oder?
Ja, zum Beispiel, ich habe mich mal mit einem Chirurg in Berlin, hat mir das mal erzählt, dass er das sehr gerne macht, Achter auf dem Sechser, aber die Zahnärzte das blöd finden, weil sie am liebsten Implantat-Krone machen will, damit da bekommen sie mehr Geld für als für in dem Fall, wo ich mir dachte, so, okay, Jungs, die können doch.
Wie wird das honoriert, eine Transplantation? Da gibt es ja keine Position, weder in der PKV noch in der GKV, oder? Sehe ich das falsch?
Jein, in der PKV gibt es eine Position, da hatte ich mich heute mit Jacqueline unterhalten, Jacqueline? Es gibt ja auch in der BEMA eine Position, Repositionierung, aber die, es spricht so quasi, ja, so traumaartig, dass du wieder in dieselbe Alveole zurücksteckst. Wenn du es natürlich in eine andere Alveole stecken willst, geht das natürlich nicht, aber wenn du eine Zahntransplantation machst, meinte die, dass, ich habe jetzt die Nummer nicht parat, dass die selbst mit 3,5 irgendwie beim 120-Euro-Bereich ist, was irgendwie viel zu wenig ist. Ihre Meinung, musst du dann gleich eine freie Vereinbarung nach 2.1 machen, wenn du sowas machen willst, damit sich das für dich lohnt, weil irgendwie der Aufwand ist viel, viel höher. Ja, obwohl, es kommt immer darauf an, welches Protokoll man verwendet. Bei so einem Transplantation, zum Beispiel die Rotterdam-Gruppe, hat die relativ tief ins Vestibulum transplantiert, die Prämolaren, wenn zum Beispiel Frontzähne verloren sind, und den Kieferorthopädisch runtergezogen. Währenddessen ein anderer, der Monty Dugal, der mittlerweile in Singapur ist, gleich auf die richtige Position transplantiert und dann lieber eher in Kauf nimmt, dass er dann nach und nach den Palatinhöllenhöcker, der dann stört, wegschleift. Aber dadurch hat er natürlich laut dem Rotterdam-Team das Risiko, dass er natürlich Dentinkanälchen wieder freilegt, was wieder schlecht für eine potenzielle Reinfektion ist. Aber ich weiß nicht, eine vergleichende Studie dazu wird es wahrscheinlich nicht geben, weil es keine Fallzeiten gibt.
Ja, ich denke, de facto kann man festhalten, dass auch in solchen Fällen, wo viele Frontzähne oder mehrere Frontzähne auf einmal verloren gehen.
Ja, aber nochmal, um zur chirurgischen Extrusion zu kommen. Ich habe mich ja auf der, wir sind ja beide auf der Summer School hier, da habe ich mich irgendwie auch über Leute unterhalten, die biologische Zahnheilkunde betreiben und alle wurzelknallbehandelten Zähne rausreißen und dafür Keramikimplantate reinmachen. Und da dachte ich mir, eigentlich jede Art von Replantation, Extrusion ist biologische, fast vegane Zahnheilkunde.
Ja. Paleo, vegan, gluten-free.
Ja. Metallfrei, biologisch. Wir haben ein PDL, parodontales Ligament, was Knochen wegwachsen lässt. Das ist besser als jedes Keramikimplantat. Das finde ich ja immer wieder spannend.
Ja, absolut unschlagbar. Und Nichts schlägt den natürlichen Zahn.
Ja, aber irgendwie wird das vergessen im Zeitalter der Implantate.
Das wird vergessen, aber ich glaube, dass dieses Pendel zurückschwingt.
Und ich hoffe, dass die Antwort nicht Keramikimplantat ist. Also ich meine, es ist eine sehr große Nische. Mittlerweile zum
Beispiel. Und gerade aus dem Grund kann man es auch nicht für ein Apfel und ein Ei machen.
Ja, aber ich muss mal sagen, das finde ich mal zum Beispiel das Gute am Tech2-Curriculum, dass die so ein bisschen praktisch orientierter sind und auch klar sagen, und das ist bei manchen anderen Curricula nicht so klar definiert, finde ich, in meinen Augen, dass die Chirurge, der chirurgische Teil, auch in die Hände vom Endodontologen gehört oder derjenige, der sich mit Wurzelkanalbehandlung macht, sprich Mikro-WSR. Und im Prinzip ist der nächste Schritt, dass dann auch diese intentionelle Transplantation oder vielleicht Zahntransplantation auch in die Hände vom Endodontologen gehört.
Genauso oder, wie tale Pulpertherapie.
Oh, das ist natürlich ein gibt es dazu einen Vortrag im Curry? Mal sagen,
ja,
Trope, the expanding role of vital pulp therapy.
Genau. Die Bogen-Studie wird auch schon drunter zitiert und ja, absolut. Ist ja auch essentiell im Endeffekt.
Aber erzählt, ist es bloß eine Online-Vorlesung, die ihr euch dazu anguckt, oder erzählt Trope auch live darüber was?
Beides, wobei live wird es bloß angeschnitten.
Okay. Ja. Ich muss mal sagen, also diese Pulpotomie oder vitale Pulpotherapie, die habe ich ja im Prinzip so erst auch richtig bei Trope gehört, im Curry. Und ich habe mich ja schon vorher mal gefragt, warum macht das eigentlich keiner, wenn MTA so gut funktioniert und die Pulpa so gut abdeckt, warum nicht mal die nächste Stufe? Und mittlerweile ist ja der Trope, ich habe ja seinen Vortrag gefühlt 2014 oder so zuletzt live gesehen und dann paar Jahre später sein Online-Ding und da ändert der viel immer mehr die Indikation, dass er auch immer mehr dazu geht, ja klar, auch symptomatische Zähne können wir damit behandeln, das ist kein Problem. Und das ist eigentlich schon aus, wenn das einer der Endo-Leute, der Tausende von Endos in seinem Leben gemacht hat, einfach so sagt und quasi dadurch seine Behandlung viel sehr reduziert, ist es natürlich eine krasse Ansage. Auf der anderen Seite gibt es immer noch genügend Revisionen da draußen.
Er geht sogar so weit, dass er sagt, irgendwann wird die Endo daraus bestehen, dass man einfach den wurzelbehandelten Zahn so weit behandelt, wie die Nekrose einfach geht. Und dann wird man dort mit MTA abfüllen und den restlichen Stumpf, der wird einfach belassen und man kann so im Endeffekt zumindest einen kleinen Bereich in dem Zahn vital erhalten. Und zudem, zu genau der Aussage gibt es auch wieder von Yoshi Terauchi Fälle, die er auch auf Facebook gepostet hat, wo er einzelne Wurzeln an Molaren endo behandelt und einzelne Wurzeln vital erhält.
Ja, den Fall fand ich auch total krass. Den besonders, also ich meine, so viel Eier muss man erstmal haben, das durchzuziehen, ganz klar, und so zu veröffentlichen. Was ich mich frage, wie ist genau diese Sache rechtlich in Deutschland zu machen? Würde einem da jemand einen Kunstfehler vorwerfen, wenn man das macht? Das würde mich mal interessieren. Auf der anderen Seite, wenn du es so dokumentierst und sagst, ey, pass auf, das ist vital und da nicht. Interessant. Aber noch ein Wort zu Yoshi. Hast du seinen Post gesehen, wie oft er den XP Shaper benutzt hat?
Ach so, er benutzt ja alle seine Fallen. Einfach so lange, bis sie brechen.
Genau. Und das war ja immer wurde ja auch bei den Kommentaren gefragt, wie oft benutzt du den nun? Und das ist ein Single-Use-Instrument. Da dachte ich so, hast du jetzt deine Meinung geändert? Und dann kam vor kurzem, I have a confession to make, und zwar eine gute. Ich habe den XP Shaper jetzt bei 3110 benutzt. Der Style ist ja
genauso gebrochen. Gut wie die Vortex Blue.
Genau. Und da dachte ich so, wie geil, wie geil. Aber ich meine, da muss man ja auch mal sagen, ich meine, ganz viele stehen auf dieses Single-Use und bloß nicht sterilisieren und die Prionen, die dann alle haben werden und alle werden BSE bekommen gefühlt. Ja, und das ist einer der Typen, der überhaupt kein Problem damit hat, das 31 Mal zu benutzen.
Ja, was auch, denke ich, kein anderer Mensch der Welt machen könnte.
Sag mal, finde ich einen guten Anti-Mainstream. Also, wenn du mal die Chance hast, einen Vortrag von ihm zu sehen, würde ich das auf jeden Fall machen.
Du warst ja in Paris, glaube ich, auf dem...
Nee, in Paris leider nicht. Ich war nur auf der ESE und habe einen Vortrag gesehen in Brüssel. Aber der war der absolute Knaller. Also nach dem Motto, ja, du musst halt wissen, wie lang das Fragment ist, das du empfehlen willst. Und dazu brauchst du ein DVT. Und wenn du kein DVT hast, musst du dir halt eins kaufen.
Ja, er sagt ja auch, wenn du das Instrument sehen kannst, ist es einfach.
Ja, das, ja, sogar in Deutschland lernen wir so, wenn du es nicht siehst, geht's, ist es nicht zu entfernen. Und kennst du auch seinen Spruch, na, ich verlange $850 für die Entfernung eines Instrumentes, würde ich kein Geld damit machen, würde es mir auch keinen Spaß machen, also würde ich es dann auch nicht machen. Und es ist eigentlich ein super Verdienst, denn ich brauche ja nur 5 Minuten für die Entfernung. Ja, wer länger als 5 Minuten braucht, macht was falsch. Ich glaube ja 5 bis 10 Minuten, sagt er. Ja, cool. Haben wir noch einen Yoshi-Spruch zum Abschluss?
Was sagt er mit seinen 10 Sekunden? Wenn das Instrument nach 10 Sekunden nicht tanzt, dann holt das mit dem Lasso raus.
Das ist ja so, er hat ja das anscheinend irgendwann mal wissenschaftlich untersucht, dass wenn das Instrument länger ist als, meinetwegen 3,5 Millimeter, nagel mich jetzt nicht drauf fest, und der Kanal nur bis maximal 30 Grad gekrümmt ist, dann kommst du locker mit Ultraschall ist. Aber wenn es länger ist, brauchst du einen Loop. Und wenn der Kanal noch mehr gekrümmt, dann muss das Instrument kürzer sein, damit das Problem ist, mit Ultraschall rausbekommst. Er kriegt es natürlich teilweise hin, dass er teilweise das mit Ultraschall und Loop kombiniert, um es rauszubekommen. Und das ist natürlich der absolute Knall. Und dann teilweise Röntgenbilder, wie krass er das vorbiegt, um da ranzukommen. Respekt.
Und dann noch ein Bild macht mit dem vorgebogenen Ultraschallinstrument im Kanal.
Übrigens, nach seiner ESE-Vorlesung hat er sich erstmal umgeredet, sein Handy rausgehalten und ein Selfie gemacht.
Ja, sein Profil besteht ja auch viel aus Bildern von Essen, meistens Sushi,
ja,
und seinen Ferraris.
Genau, letztens wurde er
probiert. Sein Auto eingebrochen. Wir haben es alle gesehen.
Gut, dass wir die gleichen Leute folgen bei Facebook. Also, unser Tipp. Folgt Yoshi Terayashi, wenn ihr euch auf Crazy Endo sehen wollt. Dann Philipp, vielen Dank für diesen Podcast.
Ja, ich bedanke mich.
Und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Tschüss.
Tschüss.